Guten Morgen zusammen. Johann Wolfgang von Goethe sagte oder schrieb einmal: Wer überwindet, der gewinnt. Ich weiß nicht genau, worauf er das bezogen hat, habe ich nicht herausgefunden. Aber es ist eine Wahrheit, möchte ich sagen. Und das werden wir heute auch feststellen, wenn wir unseren Text weiterlesen, gleich im Johannesbrief. Und wir werden uns fragen, warum gewinnt der? Denn der überwindet. Was muss dafür getan werden, beziehungsweise was wurde überhaupt schon getan? Was bedeutet überhaupt überwinden? Und was hat das alles mit einem Zeugnis über unseren Herrn Jesus Christus zu tun? Und wir schlagen auf im ersten Johannesbrief, wir lesen weiter dort, Kapitel 5, Abvers 4. Erster Johannes 5, Abvers 4. Ich lese den ganzen Abschnitt bis Vers 13, wie er in meiner Bibel unterteilt ist, auch wenn wir heute nicht alles machen werden. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn es sind drei, die es bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Dies aber habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Jesus Christus, ich möchte dich bitten für die Zeit, die vor uns liegt, dass du uns wirklich anrührst mit dem, was du zu sagen hast, mit dem Text heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, dass wir neu deine Größe und Macht erkennen und wie gut es ist, ja, dass du überwunden hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns zu konzentrieren, zu reden und zu hören, Herr. Amen. Amen. Ich habe diesen Text eingeteilt unter dem Titel Überwinder glauben an den Sohn Gottes. Das ist so, ich sag mal, die Hauptaussage hier. Und in zwei Punkte: weltüberwindender Glaube zunächst und dann als zweites ein dreifaches Zeugnis über Jesus Christus. Zwei Punkte, die wir eigentlich ja so als Stichpunkte haben, damit wir uns ein bisschen mehr besser an den Text erinnern können. Wir starten mit Vers 4, wo steht: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wenn wir uns an die letzten drei Verse erinnern können, vom letzten Mal meine ich, wo Jörg drüber gesprochen hat, dann haben wir gesehen, dass jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Retter, was im biblischen Kontext natürlich sein ganzes Erlösungswerk umschließt, ist aus Gott geboren. Das hatten wir im ersten Vers im fünften Kapitel gelesen. Und jeder, der aus Gott geboren ist, liebt seine Geschwister und hält Gottes Gebote. Und wenn wir uns nochmal kurz daran erinnern, was Johannes eigentlich schon alles gesagt hat, darüber, wer denn überhaupt aus Gott geboren ist, beziehungsweise was das bedeutet, dann haben wir folgende Erklärung von Johannes bekommen. Zunächst, jeder, der Gerechtigkeit tut, ist aus Gott geboren. 1. Johannes 2, Vers 29. Jeder, der nicht mehr sündigen kann, ist aus Gott geboren. 1. Johannes 3, Vers 9. Hatten wir damals so gesehen. Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. 1. Johannes 4, Vers 7 und 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist. Es hat also was mit Gerechtigkeit zu tun, mit Heiligkeit, mit Liebe und mit Glauben. Jeder, der Gerechtigkeit tut, heilig lebt Liebe gegenüber seinen Geschwistern zeigt und der glaubt. Und jeder, bei dem das so ist, so lesen wir jetzt, ist aus Gott geboren und demzufolge ein Überwinder. Was bedeutet überwinden? Ein anderes Wort dafür ist besiegen oder bezwingen. Ich überwinde etwas, ich besiege etwas, ich bezwinge etwas. Man besiegt einen Feind, man besiegt hier im Zusammenhang, wie wir sehen, die Welt. Aber dieser Sieg, ich habe es gerade schon angedeutet, ist nicht auf uns zurückzuführen, sondern dieser Sieg ist darauf zurückzuführen, dass Jesus selbst die Welt überwunden hat. Das sagte Jesus in Johannes 16, Vers 33, ich habe die Welt überwunden. Auf Jesus geht alles zurück. Das ist der wahre Sieger. Und er hat überwunden, wobei wir auch jetzt hier in diesem Vers 4 noch eine Verantwortung des Menschen finden, wo ich gleich darauf eingehen werde. Und dieses Überwinden, das ist ein sehr interessantes Wort. Ich habe darüber meine Studie gemacht. Wir finden das 22 von 34 Mal in den Schriften des Johannes. Also der gebraucht das ungefähr 66%, möchte ich mal sagen, im Neuen Testament. Er gebraucht dieses Wort besiegen, überwinden, bezwingen. Und ganz interessant ist das, wenn man die Offenbarung liest, in den 7 Sendschreiben finden wir das an jede Gemeinde geschrieben. Offenbarung 2, Vers 7, der überwindet, wird vom Baum des Lebens zu essen bekommen. Offenbarung 2, Vers 11, der überwindet, wird beim großen Gericht Gottes keinen Schaden erleiden. Wer überwindet, Offenbarung 2, Vers 17, erhält verborgenes Manna und einen weißen Stein mit einem neuen Namen. Offenbarung 3, Vers 5, 2, Vers 26, Entschuldigung. Der überwindet, wahrhaft gläubig ist, wird diesen bis ans Ende bewahren und wird Macht erhalten. Offenbarung 3, Vers 5, wer überwindet, wird reingewaschen und sein Name wird ewig im Buch des Lebens geschrieben sein. Offenbarung 3, Vers 12, wer überwindet, wird zu einer ewigen Säule werden und er bekommt den Namen Gottes von Zion und Jesus neuen Namen quasi eintätowiert, eingeschrieben in sich. Offenbarung 3, Vers 21, die letzte Gemeinde, der gläubig wird, wird auf dem Thron sitzen, denn Jesus hat die Welt überwunden. 7 Mal finden wir es dort. Ich fand das sehr interessant, als ich das entdeckt hatte. Und es hat irgendwie immer etwas damit zu tun, dass man die Seite wechselt. Dass man gläubig wird, wiedergeboren wird. Der überwindet. Der die Welt hinter sich lässt. Und so ist die erste Frage heute Morgen an uns alle, ob uns das so bewusst ist, dass wenn wir gläubig sind, dass wir wiedergeboren sind, dass wir die Seiten gewechselt haben und damit Überwinder sind, dass wir Sieger sind, dass wir Bezwinger dieser Welt sind, dass die Welt hinter uns liegt und das Kreuz vor uns ist, so wie es ein Lied sagt. Ist uns das bewusst, wenn wir aus Gott geboren sind? Und Johannes geht nun auf diesen zweiten, im zweiten Teil des Verses eben auf diese eben schon erwähnte menschliche Seite, die menschliche Verantwortung ein, der Glaube. Gott ist es, der die Wiedergeburt bewirkt. Der Mensch ist es, der glauben muss. Und das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Mit anderen Worten, es ist der Bezwinger. Hier steckt nämlich auch dasselbe Wort drin, also wie auch überwinden, in dem Wort Sieg. Es ist der Bezwinger, der die Welt überwunden hat. Und das ist unser Glaube. Der Glaube ist Sieg. Und nach der Liebe und dem Gehorsam wird der Blick nun ein bisschen mehr auf den Glauben gelenkt. Wer glaubt, der liebt seine Geschwister, hatten wir. Wer liebt, der gehorcht und folgt seinen Geboten. Und nun der dritte wichtige Aspekt, der Glaube. Wer glaubt, der ist Sieger, denn der Glaube ist Sieg. Die Welt liegt hinter jemandem, der überwunden hat. Der Sündenpool der Welt, die Versuchung der Welt, die Schuld, die man aufgehäuft hat, all das liegt hinter einem. Und man hat die Seite gewechselt. Man hat überwunden das, was einen an diese Welt gebunden hat. Man hat das alte Leben überwunden. Man ist gläubig geworden. Und das wiederum wurde möglich gemacht durch Gott, der seinen Sohn gesandt hat. Und das ist gute Botschaft heute Morgen. Und das gilt für jeden, der wiedergeboren ist. Er darf wissen, er ist ein Sieger, er ist ein Überwinder. Er ist jemand, der die Welt bezwungen hat. Und wenn wir Vers 5 lesen, dann ist das hier eine Frage, die da gestellt wird. Wer aber ist es denn, der die Welt überwindet? Und meiner Meinung nach ist das hier nach Vers 4 einfach eine rhetorische Frage. Natürlich ist der, der glaubt, der, der überwindet. Was Johannes ja kurz vorher schon gesagt hat. Aber in diesem Vers lernen wir noch etwas mehr. Und zwar lernen wir, dass Glaube nicht einfach Glaube ist, sondern Glaube ist an etwas geknüpft. Ich kann nicht einfach sagen, ich glaube irgendwie an Gott, eine kosmische Kraft. Ich glaube irgendwie dran und, naja, ich weiß nicht so recht. Oder ich glaube an Jesus, er war ein guter Mensch, hat gute Sachen gesagt, war ein toller Prophet. Aber reicht das? Wir sehen hier, dass der Glaube etwas Persönliches ist, was mit dem Sohn Gottes verknüpft ist. Es ist wichtig anzuerkennen, zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Vers 11, wir hatten es gerade schon gelesen, das verrät uns ja noch so ein bisschen mehr, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in diesem Sohn Gottes. Das Leben ist in Jesus drin. Vers 12 sagt, bringt es voll auf den Punkt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn aber nicht hat, hat das Leben nicht. Das Leben ist an den Sohn geknüpft, an den Glauben, an den Sohn Gottes. Nicht, dass wir irgendwas glauben. Die Menschen glauben viel. Aber hier sehen wir, woran der Glaube geknüpft ist. Und in meinem Studium über diese Verse habe ich mir Gedanken darum gemacht, warum es so wichtig ist, dass man glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Warum reicht es nicht einfach, an Jesus als einen guten Menschen zu glauben, der hier mal war, der gute Dinge getan hat? Warum ist es wichtig? Und die Bibel gibt uns mehrere Hinweise, Bekenntnisse auch von Menschen, die das auch so gesagt haben. Ich glaube an dich, du Sohn Gottes. Johannes der Täufer hat bezeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn nicht er, wer dann? Wer hat nicht so auf Jesus hingewiesen? Wer hat ihm nicht so den Weg bereitet und immer gesagt, guckt auf Jesus, das ist der, der wichtig ist. Das ist der Sohn Gottes. Und er sagte auch, es ist das Lamm, das geschlachtet wird oder das für die Welt gekommen ist. Nathanael in Johannes 1, Vers 49, bekannte auch, indem er sagte, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Die Geschichte ist sehr interessant mit Nathanael, wo Jesus ihn schon vorher gesehen hat und er, wow, woher kennst du mich denn? Und er sagte, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Und auch im Johannesbrief hatten wir das auch schon, in Kapitel 4, Vers 15, wo steht, in dem bleibt Gott und Gott in er für den, der bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also dieses Ineinandergreifen, dass Gott in einem bleibt und derjenige, der das glaubt, in Gott bleibt. Wenn das im Herzen glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das hat auch damit zu tun, wo Jesus herkommt. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann hat er eine Existenz, die vor dieser Welt ist. Sie ist ewig. Und wenn man sagt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist das genau gleichzusetzen auch mit dem, dass er der Christus ist. Wir haben gerade in 1. Johannes 5, Vers 1 gelesen, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren. Es zählt also beides. Jesus, der Retter, der Sohn Gottes, der von ewig her existiert, der auf diese Welt gekommen ist, hier gelebt hat, seinen Auftrag ausgeführt hat, sein Erlösungswerk am Kreuz durchgeführt hat und auferstanden ist. Und so ist es wichtig, dass wir ja diese Zeugnisse, die wir hier finden, auch so annehmen. Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Christus. Sein Name ist mit seiner Herkunft und mit seiner Aufgabe verknüpft. Und das Interessante ist hierbei, dass wir auch sehr oft in der Bibel beides wirklich finden, in einem Vers. Dass man einmal diesen Blick darauf legt, Jesus, Sohn Gottes, er kommt von Gott her, und einmal der Christus, der Messias, auf den die Juden damals gewartet haben, der die Menschen erlösen sollte. Der hohe Priester wollte von Jesus wissen in Matthäus 26, ob er der Sohn Gottes, der Christus ist. Johannes, der Grund für sein Evangelium, schreibt, damit die Menschen glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hier geht es auch um den Glauben an den Sohn Gottes, an Christus, verknüpft mit ewigem Leben. Und so lasst uns eine Stelle noch aufschlagen, Apostelgeschichte 9. Das ist eine auch eine sehr interessante Stelle, wie ich finde, wo Saulus sich gerade bekehrt hat, wo Saulus gerade Christ geworden ist, wo Saulus Jesus begegnet ist. Und kurz danach fängt er an zu predigen und sieht nicht ganz so gut hier aus, wie man das sieht. Wir lesen Apostelgeschichte 9 ab Vers 20. Und sogleich predigte er in den Synagogen Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten, ist dieser nicht der, welcher in Jerusalem die zugrunde richtete, die diesen Namen anrufen und dazu hierher gekommen war, dass er sie gebunden zu den hohen Priestern führe? Saulus aber erstarkte noch mehr im Wort und brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Christus ist. Ja, so Paulus predigte den Sohn Gottes, predigte von Jesus, und eigentlich ist er ja mit dem Ziel dahin gekommen, ja, dass er eben die, die davon predigen oder die daran glauben, verschleppen wollte und zu den hohen Priestern bringen wollte. Er wollte eigentlich gegen das Christentum vorgehen, hat sich bekehrt und predigte nun Jesus als den Sohn Gottes und als den Christus. Und so heißt es für uns, ich sag mal als Zusammenfassung, dass es wichtig ist, dass der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, geht, dass der gesandt wurde mit diesem Auftrag, den wir vor einigen Wochen uns angeschaut haben, als Retter der Welt zu kommen, für die Sühnung unserer Sünden und uns das Leben zu geben. In 1. Johannes 4, Vers 19 und Vers 14. Und jeder, der somit an das ganze Erlösungswerk Jesu glaubt, das heißt, sein Kommen auf diese Welt, das Gesandtwerden auf diese Welt, sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung, der ist es, der überwindet. Und um diesen Jesus, diesen Sohn Gottes, zu bezeugen, bringt Johannes nun Zeugnisse mit. Zunächst im folgenden Vers, Vers 6, zwei davon. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Blut und im Wasser. Und der Geist ist es, der dies bezeugt, denn der Geist ist Wahrheit. Das ist ab hier unser zweiter Punkt. Wenn ihr euch erinnern könnt, ist ein dreifaches Zeugnis über Christus. Wir kommen gleich zu den dreien. Wofür stehen denn erstmal Wasser und Blut? Bei meiner Nachforschung habe ich gefunden, dass es da ja mehrere Auslegungen zu gibt. Die einen meinen, dass es einmal Jesus kommen im Fleisch und im Blut war und dass das Wasser für seine Taufe steht. Und andere sagen wieder was anderes. Und ich habe ja zwei Möglichkeiten mitgebracht und ich werde euch sagen, welche ich am naheliegsten finde. Zunächst eine, wo wir das eigentlich direkt im Zusammenhang sehen. In Johannes 19, Vers 34 und 35, wo Jesus am Kreuz hing, schon gestorben war und wo der Soldat in die Seite reingestochen hat und wo, wie dort steht, zugleich kam Blut und Wasser heraus. Vers 35 macht dann interessanterweise noch auch unseren Zusammenhang hier deutlich, wo steht, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist. Warum? Damit wir glauben. Schwieriger Satz, aber er ähnelt ziemlich denen hier wie auch in unserem ersten Johannesbrief. Das Zeugnis, was er dadurch gegeben hat, ist darum, damit geglaubt werden kann. Oder aber, was ich auch naheliegend finde und ich auch selber mehr dahin tendiere, ist, dass es für unterschiedliche Begebenheiten wirklich öffentliche Zeugnisse von Jesus steht. Und dann würde das Wasser für die Taufe stehen, durch die Gott Zeugnis gegeben hat, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Und das Blut ein Hinweis auf seinen Tod, wo Gott seine Liebe durch Jesus bezeugt hat, dass er seinen Sohn hat sterben lassen am Kreuz. Gerade dieser Sühnungstod Jesu, den wir im vierten Kapitel schon gesehen haben, diese Offenbarung der Liebe, die zeigt uns, wie besonders das Blut eigentlich ist, was die Sünden der Welt reinwäscht. Wie gesagt, ich persönlich tendiere eher zu diesem zweiten und interessanterweise finden wir bei der Begebenheit der Taufe Jesu sogar alle drei Zeugnisse zusammen. Wir können das mal aufschlagen in Matthäus 3. Also in der Taufe, was dann ein Zeugnis ist, finden wir auch Hinweis auf die anderen beiden Zeugnisse. die wir hier im Johannesbrief haben. Also Matthäus 3, die Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und da lässt er ihn. Und als Jesus getauft wurde, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, der Himmel wurde ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren auf sich kommen, und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel und spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und Jesus will sich hier taufen lassen. Johannes sagt: Nee, eigentlich müsste ich ja von dir getauft werden. Und Jesus sagt ihm: Nein, lass es so, soll jetzt so sein, denn es gebührt uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und wenn wir noch diesen Johannesbrief vor Augen haben, dann erinnert uns ja dieser Brief, dass es drei Zeugen gibt. Und hier ist dann auch, kommt noch der Heilige Geist dazu, von dem wir gleich in Vers 8 lesen werden, der auch hier in dieser Begebenheit der Taufe schon erwähnt wird, der auf Jesus hinabkommt. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass diese Zeugen, die Gott uns hier durch Johannes mitteilt, über seinen Sohn Jesus Christus sichtbare Zeugen sind, dass es wirklich der Jesus ist, um den es geht, dass Jesus der Messias ist. Und das Zeugnis, so hatten wir gelesen, ist, dass in Jesus das Leben zu finden ist. Kommen wir zurück zum Johannesbrief, in Vers 6, der zweite Teil. Es ist eher so eine Wiederholung, denkt man, wo nochmal extra gesagt wird, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Ich habe mich gefragt, warum das auch nochmal wiederholt wird hier, aber wahrscheinlich richtet es sich an gewisse Leute, die eine Irrlehre verbreitet haben, in dem Sinne, dass Jesus nur göttlich war von der Taufe an bis zu seinem Tod und dass er danach und davor nicht göttlich war. Quirin zum Beispiel, kann man nachlesen, war ein gnostischer Lehrer, und Quirin unterschied zwischen Gott und einer davon getrennten Schöpferkraft und, wie die Gnosis oft trennt, er den menschlichen Jesus vom Christus. Er trennt das. Er sagt, Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Jesus ist nicht der, der von Gott geschickt wurde, der Messias, der kommen sollte. Und hier haben wir aber beides zusammen. Und wir sehen, dass beides zusammengehört. Jesus ist der, der gekommen ist, wo Johannes der Täufer gezeugt hat, das ist das Lamm Gottes. Der wird einmal für die Menschen sterben. Er ist der, der kommen sollte, der von Gott versprochene Retter. Er tauft sich hier und er wird sterben. Beides zusammen, und das ist der Sohn Gottes. Nun lesen wir noch, dass der Geist auch das bezeugt. Wir wissen von Jesus, der gesagt hat, der Heilige Geist ist der, der euch in die Wahrheit hineinleiten wird. Er wird von mir zeugen. Johannes 14 bis 16, drei Kapitel, finden wir immer wieder was von diesen Aussagen. Und der Geist ist es, der auch eben diese beiden Dinge bezeugt. Der auch in der Taufe zeigt, das ist Jesus. Er hat sich auf Jesus niedergelassen. Und wenn wir in Matthäus 3, Vers 13 bis 17, wie wir gerade gelesen haben, von der Taufe lesen, dann, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich habe mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt, weil ich mit Jonas so einen Taufkurs mache. Da sagt Jesus später, also in Matthäus 20 allerdings erst, dass er auch getauft werden müsse und bezieht diese Taufe dann auch auf seinen Tod. Also das fand ich auch sehr interessant, und spricht von seiner Taufe selber auch von seinem Tod, da wo er sein Leben lassen wird, wo das Blut vergossen wird. Und so finden wir auch in Matthäus 3, wenn er von der Gerechtigkeit spricht, die ganz erfüllt werden würde, einen Hinweis auch auf sein Blut, auf seinen Tod am Kreuz. Jesus, der Sohn Gottes, in ihm ist das Leben. Und dieser Geist gibt nicht nur die Wahrheit weiter, sondern er ist Wahrheit. Er ist Wahrheit, und wer den Geist hat, wer wiedergeboren ist, bekommt den Heiligen Geist, und der ist ein Wahrheitsliebender. Und nun folgt eben dieses Zeugnis der drei. Vers 7, denn es sind drei, die es bezeugen. Wir haben also drei Zeugen, die auf Jesus Christus hinweisen und bezeugen, dass er ein göttliches Wesen ist, dass er auf die Erde gesandt wurde mit einem Auftrag, gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist. Sie reden davon, dass Jesus der einzigartige, der einmalige Retter ist, der Sohn Gottes, der Messias. Ich habe mich gefragt, drei Zeugen, gut, warum ist das so wichtig? Und die Antwort ist einfach und auch einfach genial, finde ich. Denn die Bibel vermittelt uns an vielen Stellen, dass ein Ereignis oder eine Sache dann wahr ist, wenn es durch zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Die Steinigung eines Menschen im Alten Testament sollte nur auf zwei oder drei Zeugen hin geschehen und nicht auf die Aussage eines Einzelnen. 5. Mose 17, Vers 6. Eine Sache sollte nur gültig sein, also eine Aussage, wenn das auch zwei oder drei Zeugen bestätigen können, dass es also keine Falschaussagen gegen jemanden gibt. 5. Mose 19. Bei der Zucht eines Gemeindemitgliedes, als wir die Vorträge aus Matthäus 18 hatten, haben wir das auch gesehen. Erst wenn durch zwei oder drei Zeugen bestätigt wird, dann vor die ganze Gemeinde. Beim Ältesten ist das so und auch von Jesus finden wir das durch zwei oder drei Zeugen bestätigt. Wir haben einmal die drei Zeugen hier im Johannesbrief, aber Jesus sagt auch, dass der Vater ihn bezeugt und dass er sich selber bezeugt in Johannes 8, Vers 17 und 18 und später sagt er ja mehrmals, dass auch der Heilige Geist ihn bezeugt. Auch von dieser Seite haben wir zwei bis drei Zeugen, die sagen, dass Jesus der Retter, der Sohn Gottes ist. Hier im Johannesbrief haben wir aber andere Zeugen, wie wir gesehen haben, Wasser, Blut und Geist. Und die geben Zeugnis von Jesus ab. Und das ist großartig, was wir heute da haben. Sie zeugen von Jesus. Sie sagen, er ist wirklich der. Und an diesen sollen wir glauben. Und vielleicht ist heute wieder so ein Punkt, wo wir wissen und merken, Jesus, ja gut, aber ach, irgendwie in letzter Zeit ist es eingeschlafen und ich weiß nicht, ist irgendwie langweilig geworden. Meine Hingabe ist irgendwie eingeschlafen und ich wünsche mir einfach heute Morgen, dass wir neu darüber nachdenken können und wirklich ein Stück weit mehr erkennen, wie wichtig diese Person ist. Wie wichtig es ist, dass Jesus für uns der Sohn Gottes ist, der Messias ist, der Christus ist, der für uns auch gestorben ist. Der mit diesem Auftrag, diesem wichtigen Auftrag auf diese Welt gekommen ist, damit wir leben dürfen. Und werden das gleich auch bezeugen im Abendmahl, dass Jesus ja für uns gestorben ist. Wir wollen darüber nachdenken, nochmal neu. Und wir wollen ihm eigentlich deutlich machen, ja Herr, du hast mich losgekauft von meiner Schuld. Du bist mein Herr und dir soll mein ganzes Leben gehören. Und das ist mein Wunsch auch für heute Morgen, dass wir das vielleicht nochmal festmachen, auch vielleicht gleich nochmal bewusst beim Abendmahl, dass wir ihm nochmal ganz deutlich sagen, Herr, ja, du kennst mich und ich wünsche mir einfach, dass ich wirklich nach vorne komme, dass ich mich einsetzen kann für dich. Ich weiß nicht, bei diesem siebten Vers, wenn ihr den gerade gelesen habt, Skalan zum Beispiel hat eine Bibel hier aus der Gemeinde. Das ist eine Schlachter 2000 Übersetzung und da werdet ihr noch einen Zusatz finden. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt so anmerken soll, was ich jetzt sagen werde. Aber ich denke, dass es wichtig ist, nicht, dass hier Verwirrung entsteht. Ich lese nochmal kurz meinen siebten Vers vor. 1. Johannes 5, Vers 7. Der heißt einfach nur, denn es sind drei, die es bezeugen. Doppelpunkt. Skalan, vielleicht kannst du mal eben vorlesen aus der Schlachter.
Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins.
Der Vater, das Wort und der Heilige Geist und diese drei sind eins. Kommt noch dahinter in der Schlachter 2000. Ich fand das sehr interessant. Also ich mache das vor den Predigten so, dass ich mir die Texte vergleiche und gucke, wo vielleicht auch andere Worte sind. Ihr seid jetzt auch vielleicht ein bisschen überrascht. Aber beim Nachforschung empfand ich einfach, dass es wichtig ist, das mitzuteilen. Die Schlachter 2000, die fügte noch etwas hinzu. Und warum ist das so? Ich habe herausgefunden, dass im Neuen Testament ungefähr 7000 kleine Unterschiede zu finden sind im Gegensatz zu ungefähr 140.000 Wörter, was dann 5% sind, wo die meisten Rechtschreibfehler sind oder eben Dinge, die grammatikalisch nicht eindeutig ins Deutsche übersetzt werden können. Aber was mir jetzt ganz wichtig ist, bevor ich das noch kurz erkläre, niemals finden wir einen Unterschied bei heils notwendiger Wahrheit. Das ist ganz wichtig. Wie wir zum Heil kommen, da finden wir niemals einen Unterschied. Kurze Erklärung, warum ist da dieser Unterschied? Ist ganz einfach. Schlachter 2000 greift auf den sogenannten Textus Receptus zurück. Also der überlieferte Text heißt es in Deutsch. Die Elberfelder zum Beispiel, meine Bibel, die nutzt den sogenannten Nestle-Aland-Übersetzung. Entstanden aus der sogenannten Textkritik. Auch wichtig, zuhören bitte, Textkritik nicht zu verwechseln mit Bibelkritik. Bibelkritik ist schlecht. Da wird die Bibel kritisiert, angefochten, geguckt, ob es überhaupt alles wahr ist und mit ganz anderen Methoden rangegangen, historisch-kritische Methode als Stichwort. Textkritik allerdings ist, dass man ganz viele Manuskripte, Übersetzungen, Abschriften der Bibel gefunden hat und die kritisch prüft, ob, ja, und also an der Menge auch sieht und wie alt die Handschriften sind. Und das hat man in der Textkritik 18. und 19. Jahrhundert begriffen, dass nicht nur die Zahl, sondern auch das Alter der Handschriften von Bedeutung ist. Und so gibt es da eben diesen kleinen Unterschied. Ich möchte nicht weiter darauf eingehen, sondern das nur kurz erklären. Da werden sogar ganze theologische Kriege drüber geführt. Gemeinden haben das teilweise in ihrem Profil verankert. Wir greifen nur auf diesen Textus Receptus zurück und so weiter. Ich wollte einfach nur kurz andeuten, dass, wenn ihr das mitgelesen habt, dass ihr euch da gewundert habt und ein bisschen versteht, woher das kommt. Aber eins ist mir wichtig zu sagen. Wir können der Bibel hundertprozentig vertrauen. Gott hat uns auch den Verstand gegeben, dass wir auch überprüfen können, vergleichen können. Sind ja nicht dumm. Wie schon gesagt, diese Unterschiede, die es gibt, sind sehr wenige, aber niemals, niemals das Heil, die Rettung betreffend. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns ja die Erkenntnis gibt und viel wichtiger ist, dass wir im Glauben wachsen, dass wir das, was wirklich wichtig ist für uns, aus der Bibel nehmen und dass wir das in unserem Leben anwenden. Und viel entscheidender dann der letzte Vers für heute, Vers 8, auch dieses Zeugnis. Auch dort werdet ihr wahrscheinlich einen kleinen Unterschied finden. Und der heißt bei mir, der Geist, das Wasser und das Blut, diese drei sind einstimmig. Und der Geist und das Wasser und das Blut bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das ist das Wichtige für uns heute, dass wir das neu ergreifen und neu darüber nachdenken und neu für uns in Anspruch nehmen. Dass dieser der Christus ist, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Der Geist, der von Jesus zeugt, der Jesus verherrlicht, das sind seine Hauptaufgaben, möchte ich sagen, der bis heute von Jesus zeugt und in Menschen einzieht, die glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus ist, die ihr Leben umkehren hin zu Gott. Das Wasser als der Taufe im Jordan, die Taufe Jesu, wo er der gehorsame Sohn ist, der sich taufen lässt. Und das Blut, dieser Weg Jesu voller Liebe, den er ans Kreuz gegangen ist, bis zum Tod, wie Philipperbrief Kapitel 2, Vers 5 schreibt, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und einstimmig, so können wir sagen, kann auch anders ausgedrückt werden, auf das eine ausgerichtet ist, dass wir wieder einmal einen großen Blick auf unseren Herrn Jesus Christus werfen durften. Diese drei sind einstimmig, sie sind auf das eine ausgerichtet, und zwar nur auf Jesus, den Sohn Gottes, in dem das Leben ist. Sie bezeugen das. Sie bezeugen das für uns heute, bezeugen das für den Menschen, der noch nicht gläubig ist, der noch nicht errettet ist. Sie bezeugen, dass Jesus der Messias ist, der Retter ist, der auf diese Welt gekommen ist, um für die Schuld zu sterben, die jeder Mensch von Natur aus hat. Wir dürfen das im Glauben annehmen, dass das geschehen ist, und wir dürfen weiter festhalten an unserem Herrn, der das getan hat. Und diese Wahrheit, die dürfen wir wirklich so mitnehmen heute. Wir dürfen weiter darüber nachdenken, auch gleich noch beim Abendmahl. Und darauf dürfen wir unser Leben bauen. Und ich schließe mit einem Bekenntnis des Petrus, der eben genau das ausdrückt, was ich gerade gesagt habe. Und zwar Matthäus 16, Vers 16. Simon Petrus antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist das Zeugnis desjenigen, wo Jesus einige Verse weiter sagt: Du bist der Fels, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und so dürfen wir an diesem Zeugnis, an diesem Bekenntnis festhalten, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben. Und so sind die Überwinder, die glauben an den Sohn Gottes. Ich bete nochmal. Jesus Christus, danke schön dafür, dass wir heute neu sehen durften, wer Überwinder ist und wie großartig das ist, dass Überwinder gesiegt haben, dass die Welt hinter ihnen liegt mit all ihren bösen Machenschaften, dass wir gar nichts mehr damit zu tun haben, sondern dass wir uns voll auf dich ausrichten, Herr. Und ich weiß, wie schwer das manchmal ist, und dennoch greift man immer wieder zurück und verstrickt sich immer wieder ein Stück darin. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du Gnade gibst, dass wir schnell wieder rausfinden, dass es erst gar nicht so weit kommt, Herr, dass du uns davor bewahrst, dass wir immer fester bei dir machen und uns ganz nah bei dir aufhalten, Herr. Ich möchte dir danken dafür, dass du diesen Weg gegangen bist an das Kreuz, Herr. Dass dein Blut davon zeugt, dass du derjenige bist, der wirklich unsere Schuld vergeben hat. Und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen durch unseren Glauben, Herr. Ich danke dir für diesen Morgen und möchte dich einfach bitten, dass du uns verändert hier rausgehen lässt in eine neue Woche, Herr. Amen.